Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns in der Stille Gott um seinen Segen für diese Predigt bitten. Als Spruch für diese Predigt habe ich ein Wort aus Johannes 16, Vers 33 ausgewählt. Jesus Christus spricht: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Der Herr segne dieses Wort an unseren Herzen. Amen. Ich habe mich mit etwas vertraut gemacht mit der Historie der Geschichte von Hilbersdorf. Es begann Anfang des 13. Jahrhunderts. Da siedelten sich 15 Bauernfamilien an einer am Hohlweg gelegenen Quelle, dem Engelborn, an und rodeten mühsam die wilde Wurzel. Aller Anfang war schwer, und es war sicherlich eine Herausforderung, den Urwaldboden in fruchtbares Ackerland umzuwandeln. Doch der Engelborn sprudelte fröhlich, gab Wasser und sättigte Mensch, Vieh, Gärten und Felder. Die geringe Anzahl der Einwohner war die Ursache, dass Hilbersdorf damals kein eigenes Kirchspiel bildete. Die Bauern gingen über viele Jahrhunderte hinweg nach Klösa zu dem Gottesdienst in die Muttergemeinde. Erst im 16. Jahrhundert, also 1558, wurde ein eigenes kleines Gotteshaus hier in Hilbersdorf errichtet. Dieses Kirchlein war der heiligen Katharina geweiht und stand im Talgrund des Hilbersdorfer Baches, etwa dort, wo jetzt die großen Brücken des Rangierbahnhofes die Frankenberger Straße überspannen. Diese Kirche verfügte über 138 Sitzplätze, einschließlich einer kleinen Empore. Alle 4 Wochen kam der Klösaer Pfarrer nach Hilbersdorf, um hier Gottesdienst zu feiern. Was war an den anderen Sonntagen? Fiel da der Gottesdienst aus? Nein. An den anderen Sonntagen übernahm der Hilbersdorfer Schulmeister, offenbar deshalb, weil er besonders gut lesen konnte, diese Aufgabe und hielt einen Lesegottesdienst und sang mit der Gemeinde. Bis ins 18. Jahrhundert behielt Hilbersdorf seine bäuerliche Struktur bei. Mit der Industrialisierung der nahegelegenen Stadt Chemnitz veränderte sich in den folgenden Jahrhunderten die Wirtschaftsstruktur sehr stark. Von großer Bedeutung war der Abbau des Hilbersdorfer Porphyr-TÜV im angrenzenden Zeisigwald, ein wunderschöner Stein überall hier zu sehen, auch bei mir in der Wohnung. Eine weitere große Veränderung brachte der Bau der Eisenbahnlinie von Chemnitz nach Annaberg und Dresden 1864-66. Das Bild des Ortskernes wurde somit vollständig erneuert. Der einstige Bauernstand in Hilbersdorf wurde durch die Industrialisierung bedeutungslos. Die ständig wachsende Einwohnerzahl im Ort ließ bereits 1830 die Gemeinde den Gedanken in der Gemeinde reifen, ein neues Gotteshaus zu bauen, zumal die kleine Katharinenkirche plötzlich im Weg stand. Die Eisenbahntrasse wurde ja errichtet. Ein Kirchenbau war nun nicht mehr nur ein Wunsch der Gemeinde, sondern dringend notwendig geworden. Am 6. Juni 1865 erfolgte auf der Höhe Frankenberger Straße, diesem Ort für alle gut sichtbar, die feierliche Grundsteinlegung. Und am 12. November 1866 fand in einem erhebenden Dankfest die Weihe der Trinitatiskirche statt. Der Pfarrer Haupt von Klösa der zu dieser Zeit noch für Hilbersdorf zuständig war, hielt den Kirchweihgottesdienst. Über dem Hauptportal, ich sagte es bereits, prangten die Worte aus Psalm 100: Geht zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Damals enthielt die Kirche 500 Sitzplätze. Später kamen noch diese Anbauten dazu. Und heute gibt es genug Raum in dieser Kirche. Damit endete eine jahrhundertealte Abhängigkeit von Klöser. Zum ersten Pfarrer wurde der bisherige Diakon von Riesa, Friedrich Karl Albert Börner, vom Kirchenvorstand gewählt und am dritten Advent feierlich in sein Amt eingewiesen. Durch Zuzug und durch die Industrialisierung wuchs die Gemeinde weiter stark an, sodass im Jahre 1939 bereits 25.000 Einwohner gezählt hat. 25.000 Leute haben hier gewohnt. Und das Bedeutende ist, 25.000 Einwohner bedeutete gleichzeitig 25.000 Kirchenmitglieder. Denn es war damals völlig undenkbar, dass man nicht der Kirche angehörte. Doch dann kamen schwere Zeiten auf die Hilbersdorfer Gemeinde zu. Herr Gerhard Grünert beschreibt in seiner Ortschronik, dass die Jahre nach 1933 zu den unglücklichsten der Gemeinde gehört haben. Das Nazireich endete schließlich mit einer verheerenden Niederlage des Zweiten Weltkrieges 1945. Auch die Hilbersdorfer hatten unzählige Opfer zu beklagen an Menschen und an Gebäuden. Aber, so schreibt Ortschronist Gerhard Grünert weiter, es war da auch eine schützende Hand, die unsere Trinitatiskirche vor Schaden bewahrte. Und weiter, in der vom Atheismus geprägten Nachkriegszeit in der ehemaligen DDR ließ die Bereitschaft zu einer aktiven kirchgemeindlichen Arbeit teils durch Zwang, aber auch durch eine lähmende Gleichgültigkeit, erheblich nach. Die über Jahrhunderte gewachsenen traditionellen Bindungen zwischen den Einwohnern des Ortes und der Kirche erwiesen sich unter dem atheistischen Regime als nicht mehr tragfähig. Nur eine bewusste und von Überzeugung getragene Hinwendung zum christlichen Glauben hielt dem Druck stand, der von staatlicher Seite auferlegt wurde. Dadurch ging die Zahl der Taufen, Konfirmationen und christlichen Eheschließungen in diesen Jahren nach 1950 drastisch zurück. Es kann deshalb nicht hoch genug eingeschätzt werden, dass die Trinitatisgemeinde ihren Weg im Glauben unbeirrt fortgesetzt hat. Sei es bei festlichem Gottesdienst, in den Gemeindekreisen für die Kinder und Erwachsenen, sowie in der Fürsorge für die Hilfsbedürftigen und Betagten des Ortes. Im Nachhinein, das habe ich ja selber auch Stückel miterlebt, muss man feststellen, dass diese Zeit unter dem SED-Regime dennoch eine sehr gesegnete Zeit war. Nicht wegen dieses SED-Regimes, sondern trotz dieses Regimes. Es gab immer Pfarrer, die durch eine gute Verkündigung und durch eine rege Besuchsdienstarbeit die Gemeinde stärkten. Es gab treue kirchliche Mitarbeiter, tolle Kantoren, Katecheten. Es ist immer schwer, da jemanden zu nennen und auch anderen nicht auf die Füße zu treten, aber ich nenne nur einen Namen, Frau Häseler. Da strahlen die Köpfe meistens auf, die Gesichter. Die Kinder gesammelt hat, aber auch die Kantoren, die Sänger und Bläser gesammelt haben. Und es gab auch eine große Schar ehrenamtlicher Mitarbeiter, die mit ihren Gaben und Kräften das Gemeindeleben bereicherten. Es gab fröhliche Gottesdienste mit festlicher Musik, Kirchen- und Posaunenchor. Und ich selber, meine Frau und ich, wir sind ja erst in den 80er Jahren zum Glauben gekommen und haben mal hier und mal da Gemeinden besucht. Wir können uns gut daran erinnern, an die Kinderfeste der landeskirchlichen Gemeinschaft, damals hier auf dem Kirchgelände. Es wurde ein Bundesprogramm geboten, Kaffee trinken und ein traditionelles Märchenspiel. Dann kam die politische Wende. Gott sei Dank. Doch die Hoffnung, dass die Menschen nach der Wende, also nach 1990, sich wieder zur Kirche wenden würden, zurückkehren würden, die Schäfchen zur Herde, das erfüllte sich leider nicht. Das war der erste Teil meiner Predigt. Und jetzt wollen wir erst einmal das Lied singen, 263, und zwar die Strophen 1 bis 4. Das Gesangbuch nicht zuschlagen. Wir singen dann am Ende der Predigt die letzten drei Strophen. Ja, liebe Gemeinde, wie sieht es nun heute aus? Heute können wir zum einen dankbar feststellen, dass das Gebäude der Trinitatiskirche wunderbar restauriert werden konnte. Eine neue Orgel erfreut Herz und Gemüt. Ja, es ist eine großartige Leistung, dass so viel Geld, Kraft und Mühe eingeflossen sind in die Gebäudeerneuerung. Andererseits erleben wir auch einen ernüchternden Mangel. Als ich Anfang des Jahres einen Gottesdienst hier gehalten habe, und es war ein Gottesdienst für drei Gemeinden, also Hilbersdorf, Markus und Andreas. Da waren neben dem Kantor, dem Kirchner, dem Lektor und mir noch vier Gottesdienstbesucher anwesend. Das war sehr ernüchternd. So etwas habe ich noch nie erlebt. Ich habe mich gefragt, wo sind die Gemeindeglieder geblieben? Vor allem, wo sind die jungen Menschen, die Familien mit ihren Kindern? Wie wird der Glaube an die nachfolgende Generation weitergegeben? Wer hält zu Hause noch das Tischgebet, spricht mit den Kindern ein Abendgebet, nachdem eine biblische Geschichte als Abend- oder Gute-Nacht-Geschichte vorgelesen wurde? Wir stellen fest, dass Menschen, die bei uns in der dritten Generation konfessionslos sind, es sich einfach nicht mehr vorstellen können, dass da ein göttliches Wesen ist, das Einfluss hat auf unser Leben. Eine Vorstellung, dass da ein Gott ist, der zu uns spricht, der uns hört, der uns segnet, der eingreift, schützt, das ist für viele Menschen um uns herum völlig abwegig. Wir leben in einer säkularen Zeit. War es früher fast unmöglich, in einer Gesellschaft zu leben und nicht an Gott zu glauben, so ist es heute der Glaube höchstens eine Option unter vielen. Außerdem bewegen die Menschen um uns herum ganz andere Sorgen. Wir stellen heute im Jahr 2022 fest, dass uns das grundlegende Gefühl von Sicherheit verloren gegangen ist. Seit Februar ist Krieg in der Ukraine mit globalen Auswirkungen, einer Nahrungsmittelkrise, dazu die Fluchtbewegungen nach Europa, Klimaveränderung, das Sterben der Artenvielfalt und dann auch noch Corona. Bisher kam eine Krise, die hat man dann bewältigt und hinterher kehrte man irgendwie wieder zur Normalität zurück. Krisen waren Abweichungen von der Norm. Heute aber gilt, Krisen sind nicht mehr Ausnahmen von der Normalität, sondern die Normalität der Ausnahme. Krisen spielen sich nicht mehr nur im Fernen ab und auf unserem Bildschirm, sondern sie kommen zu uns, rücken uns hautnah auf den Leib. Sie kommen als Hitze, als Flut, als Flüchtling, als Inflation, als Infektion oder gar als massive militärische Bedrohung. Uns geht gerade das Gefühl verloren, dass wir die Dinge doch einigermaßen im Griff haben. Im Gegenteil, vieles entgleitet uns, wird unbeherrschbar, überfordert uns. Und das betrifft uns alle, egal ob Christen oder Nichtchristen. Aber wir Christen, wir fragen uns betroffen, was hat uns denn jetzt das Evangelium zu sagen? Was gibt uns Mut und Hoffnung und Zuversicht? Und was können wir unseren besorgten Mitmenschen sagen, was tröstet, aber nicht vertröstet? Es geht doch nicht vorrangig darum, dass wir uns fragen, wie geht's mit der Kirche weiter oder bekommt die Kirche mal einen Pfarrer, sondern was sagt uns das Evangelium in den Krisen unserer Zeit? Und was können wir den Menschen antworten, wenn sie uns fragen, naja, warum lässt denn Gott das alles zu? Ich bin regelmäßig zur Physiotherapie. Da kommt man ins Gespräch mit der jungen Therapeutin. Und als sie erfahren hat, dass ich Pfarrer bin, fiel dieser Satz, ja, aber warum lässt denn Gott das alles zu? Bei der Beschäftigung mit der Hilbersdorfer Ortsgeschichte hat sich bei mir ein Gedanke festgesetzt. Der lautet, zurück zur Quelle. Sie erinnern sich, ich sagte zu Beginn, im 13. Jahrhundert siedelten sich 15 Bauernfamilien an einer am Hohlweg gelegenen Quelle, dem Engelborn, an und rodeten mühsam die wilde Wurzel. Aller Anfang war schwer, mühsam. Es war schweißtreibend, den Urwaldboden in fruchtbares Ackerland umzuwandeln. Doch der Engelborn sprudelte fröhlich und gab Wasser und sättigte Mensch, Vieh, Gärten und Felder. Und im übertragenen Sinne möchte ich sagen, zurück zur Quelle, zum Ursprung. Ich habe mal in der Bibel nachgeschaut, da gibt es wunderbare Sprüche, Psalm 46, dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein, da die heiligen Wohnung sind des Höchsten. Die heilige Wohnung des Höchsten, diese Kirche, Oder Psalm 65, du suchst das Land heim und bewässerst es und machst es sehr reich. Gottes Brünnlein hat Wasser die Fülle. Es reicht. Oder Psalm 36, Vers 10, bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Das meine ich, zurück zur Quelle, zurück zu dem, wie es einmal alles angefangen hat, vor 2000 Jahren zu Pfingsten in Jerusalem. Da heißt es von den ersten Christen, sie blieben aber beständig, also treu, immer und immer wieder beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Meinen Konfirmanden habe ich das so versucht einzuprägen. Das sind die vier Säulen der Kirche, die vier heiligen Bhe, Bibel, Apostel, Lehre, Bruderschaft, sind die Schwestern auch mit gemeint, die Gemeinschaft, Brotbrechen, das heilige Abendmahl, die Sakramente und schließlich das Beten. Wo sind hier in der Trinitatiskirche dieser Gemeinde die Treuen, deren Herz für Jesus und für die Gemeinde brennt? Vielleicht sind es nur noch wenige, vielleicht nur noch eine Handvoll, ich weiß es nicht. Menschen, die Gott ihre Not klagen, die es lernen, auf Gott zu hören, die sich gemeinsam über die Heilige Schrift beugen und lesen und immer wieder fragen, Gott, was willst du, dass wir hier tun sollen? Martin Luther hat gesagt, die Kirche, das sind die heiligen Gläubigen und die Schäflein, die sich um den guten Hirten versammeln. Zurück zur Quelle, zurück zu den Verheißungen der Heiligen Schrift. Jesus zugewandt, der gesprochen hat, und der uns auch heute wieder sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Unser christlicher Glaube ist eine Mischung aus stocknüchternem Realismus. Ja, es stimmt, in der Welt habt ihr Angst, das sind wir nicht ausgenommen. Aber auch aus einer getrosten Zuversicht, seid getrost, ich Jesus habe diese Welt überwunden. Realismus ohne Zuversicht treibt uns nur in die Verzweiflung. Und Zuversicht ohne Realismus in fromme Schwärmerei. Jesus deutet unsere Lage zunächst völlig illusionslos. Ja, diese Welt ist zum Fürchten. Die Bosheit dieser Welt tritt heute völlig unverhüllt zutage. Und lehrt uns das Fürchten. Wer die Bibel liest, der erkennt, dass der Mensch eben nicht nur edel, hilfreich und gut ist. Menschen leiden unsäglich unter Menschen. Das Seufzen der Kreatur steigt zum Himmel auf. Wir erkennen, dass wir wenig Kontrolle haben. Weniger Kontrolle, als wir dachten. Und das gute Leben, in dem wir uns bisher so behaglich eingerichtet haben, ist nicht mehr fraglos selbstverständlich. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wann war das? Als Jesus diese Welt überwunden hat. Und wie ist das gemeint? Und was hat das für Konsequenzen für uns heute, hier und jetzt? Wir sehen auf den, der die Liebe in Person war und dem die ganze Wucht menschlicher Bosheit ans Kreuz geschlagen hat. Auf dem Altar können wir es sehen. Wir sehen die Fratze des Bösen, die sich ausgerechnet an ihm ausgetobt hat. Das Kreuz enthüllt die Bosheit dieser Welt, die zum Fürchten ist. Und das Kreuz ist zugleich der schärfste Widerspruch gegen diese Bosheit. Der Gekreuzigte erleidet alles, weil er uns leiden kann. Er überwindet am Ostermorgen die Mächte der Bosheit, Sünde, Tod und Teufel. Ostern zeigt die Richtung, in die es am Ende hingehen muss. Wir warten nicht auf den großen Knall, auf den Weltuntergang. Wir erwarten, dass Gott seine Verheißung erfüllt, dass er sein Friedensreich aufrichten wird. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir als Gemeinde zusammenkommen und auf Gottes Verheißung hören. Kirche kann und soll der Ort sein, wo uns die Möglichkeit gegeben wird, auch über unsere Sorgen, über unsere Ängste zu reden, über das, was uns das Fürchten lehrt. Ja, davor habe ich Angst, das dürfen wir aussprechen, vor Gott. Die Gemeinde ist aber auch ein Ort, wo uns nicht die Furcht überwältigen oder gar lähmen muss. Denn zugleich wächst im Blick auf Jesus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, die Zuversicht, die Hoffnung, die Kraft, der Mut und die Freude zu. Die Welt geht nicht zum Teufel, sondern Jesus kommt auf uns zu. Das ist die Stimme des Evangeliums für uns und für diese Welt. Zurück zur Quelle. Kirche ist eine betende Kirche. Wir erkennen unsere Ohnmacht, aber wir beten zu dem, dem alle Macht gehört und die Herrlichkeit und die Ewigkeit. Dass wir nur wenige sind, das ist keine Tragödie. Lasst euch nicht entmutigen. Die Christen der ersten Jahrhunderte waren auch eine kleine und dazu noch eine verfolgte Minderheit. Aber das hat sie weder ihre österliche Entschiedenheit getrübt, noch die Kraft genommen, das Evangelium weiterzusagen, zu bezeugen, wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Doch bevor Jesus uns zu unseren Nächsten, unseren Nachbarn, unseren Kollegen, unseren Familien sendet, da müssen wir uns selber erstmal sammeln, auftanken von der Quelle. Und das geschieht am Tag des Herrn, im Gottesdienst. Seit alters her ist das der Tag. Und wenn wir hier nur vier Personen versammelt sind, das ist nicht schlimm. Denn Jesus sagt ja, wo zwei oder drei versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Er sagt nicht, wo zwei oder drei und ein Pfarrer dabei ist, da bin ich mitten unter ihnen. Nein, ich bin da, wo Menschen in meinem Namen zusammenkommen, deren Herz für Jesus brennt und für die Gemeinde. Am Schluss noch ein paar eigene Gedanken. Ich halte es für höchst problematisch, wenn in der Trinitatiskirchgemeinde nur einmal im Monat Gottesdienst stattfindet. Wenn im Gemeindeblatt immer so ein Pfeil steht, wo man hingehen kann. Menschen, die im Gemeindebrief lesen, dass da nur einmal Gottesdienst stattfindet, die müssen doch zu dem Schluss kommen, also das muss nicht wichtig sein, Gottesdienst. Der Dreh- und Angelpunkt der Gemeinde ist der Gottesdienst. Alle Gemeindekreise, egal ob Chor, Seniorenkreis, junge Gemeinde, Gesprächskreis und so weiter, haben ihren gemeinsamen Mittelpunkt im Gottesdienst. Und dann höre ich den Einspruch, ja, aber wie soll denn das gehen? Wir haben doch keinen Pfarrer. Ich gebe zu bedenken, was unsere Vorväter gemacht haben, damals im 14., im 15. Jahrhundert. Da war auch nur einmal im Monat ein Pfarrer da. Was haben die an den anderen Sonntagen gemacht? Die haben einen Lesegottesdienst gehalten, voll gültig und vollwertig. Lesegottesdienste sind eine Lösung. Warum sollte man diese Tradition nicht wieder neu beleben? Und ich stelle mir vor, dass vielleicht eine kleine Gruppe aus der Gemeinde sagt, also ich mache da mit. Einen Ablauf kann man ganz einfach gestalten. Glocken läuten, man singt ein Lied, der eine kann Gitarre spielen oder Flöte oder man singt a cappella. Man findet Lesungen, man findet Gebete im Gottesdienstbuch, man kann das Glaubensbekenntnis gemeinsam sprechen, eine Andacht aus dem Internet runterladen, die einem selber anspricht und anderen Mut macht. Man singt, man trägt Gebetsanliegen zusammen, persönliche. Man bringt sie gemeinsam vor Gott, spricht das Vaterunser, einer den Segen, ein Schlusslied, die Glocken läuten, die Kirchentüren sind offen. Und hinterher trifft man sich nachmittags zum Kaffee trinken oder zu einem gemeinsamen Spaziergang durch den Zeisigwald. Gemeinschaft entsteht oftmals im Kleinen, in einer kleinen Zelle. Ich möchte dazu noch Mut machen. Und ja, wenn ihr sagt, naja, wir wissen nicht, wie das geht. Ich bin übrigens auch Hilbersdorfer Gemeindeglied, also mich können Sie auch gerne mit ansprechen. Also zurück zur Quelle. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Und nun wollen wir die letzten Strophen von dem Lied Sonne der Gerechtigkeit singen.